Ich habe ein weiteres Thema für heute vorbereitet, aus dieser Vortragsserie heraus. Da geht es um Charakter. Doch bevor ich auf Charakter komme, möchte ich noch mal ganz kurz wiederholen, worüber ich das letzte Mal gesprochen habe, so was mich auch am meisten angesprochen hat. Wir haben sehr viel mit Bibelstellen zu tun und es fällt uns leicht, dem einen mehr, dem anderen weniger, das Wort Gottes zu zitieren. Aber spätestens, wenn der Gottesdienst aus ist, allerspätestens Montag früh, wenn wir in der Arbeit sind, da kommt es dann darauf an, dass wir das, was wir an Wort Gottes in uns haben, ausleben. Dass wir es anwenden. Dass wir in den widrigen Situationen, in die wir gestellt werden, mit denen wir konfrontiert sind, jeder von uns und jeder hat da völlig unterschiedliche Herausforderungen, dass es uns gelingt, dieses Wort anzuwenden. Und da Durchhaltevermögen und da, wenn man dann so Zitate hört, und mich haben da ein paar ganz besonders angesprochen von so großen Männern, bedeutenden Namen, was die sagen, eigentlich ganz einfache Wahrheiten. Und wie wichtig und wertvoll diese einfachen Wahrheiten im persönlichen Leben werden können, um einem dann selber durchzuhelfen und wie real, das begeistert mich immer wieder. Und ich habe vom letzten Mal noch in Erinnerung, das, was Albert Einstein gesagt hat, wo er gesagt hat, nicht, dass ich intelligenter bin als andere. Ich befasse mich nur länger mit einem und demselben Problem. Was für eine Aussage von jemandem. Wie schnell geben wir auf, schwingt da indirekt drin. Wie schnell ist es, wenn es nicht so nach unserer Nase geht, schmeiß mir die Flinte ins Korn. Oder William Wilberforce, ich habe es nochmal nachgelesen, der hat über 30 Jahre hat seinen Kampf gedauert, um die Sklaverei in England abzuschaffen. Und da ging es ja nicht nur um England als den Inselstaat, sondern eigentlich um Großbritannien. All die Länder, die dort angeschlossen waren und auch in den Kolonien. Und als die im Parlament dann beschlossen haben, keine Sklaverei mehr, dann dauerte es noch mal ein paar Jahre, bis dann die Kolonien auch erreicht waren. Aber wisst ihr, wenn man dann auch liest, dass er selber, sein politischer Kampf war 18 Jahre in den Parlamenten, immer wieder ausgelacht, beschimpft zu werden, immer wieder von vorne anfangen zu müssen, immer wieder seinen eigenen Glauben näher zu nähern, seine eigene Hoffnung, seine eigene Überzeugung nicht aufzugeben, nur weil andere dagegen sind. Und das fasziniert mich immer wieder. Und da hat er 18 Jahre diesen Kampf gehabt. Und insgesamt waren es 30 Jahre gegen die Sklaverei. Das ist enorm. Und das motiviert mich aber auch. Ich sage, ja Mensch, das ist im eigenen Leben. Ich habe euch ja Beispiele gebracht und an einer Stelle, an einem Ding, erst gestern habe ich wieder eine E-Mail abgesetzt in dieser Sache. Seit mittlerweile über 15 Jahren versuche ich da eine Sache umzusetzen, dass sie endlich erfolgreich wird. Und dieses Ding, als ob es nicht gelingen will einerseits, aber andererseits habe ich gelernt im Leben, in den letzten über 30 Jahren, mit denen ich mit Christus, mit dem Auferstandenen sozusagen unterwegs bin, es ist erst vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Und solange ich noch einen Gedanken denken kann an eine Möglichkeit und solange sich noch etwas eröffnet als eine Tür, gehe ich durch. Weil ich nämlich gelernt habe, dass mein Gott durch Türen, durch die ich durchgehen soll, die macht er zu. Und wenn ich durch Türen gehe und hinterher feststelle, das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt, wisst ihr, um was es dann geht? Das sage ich heute nach über 30 Jahren Gemeinschaft mit Glauben, mit dem auferstandenen Christus. Ich glaube, dann geht es um eins, um die Veränderung unseres Charakters. Und dieses Wort Charakter, leider ist es erst in den neuen Übersetzungen taucht es auf und in den englischen, da liest man viel öfter Charakter. In der deutschen Übersetzung habe ich es, glaube ich, jetzt nur einmal gefunden, jedenfalls die mir zur Verfügung standen. Wir haben eine ganze Auswahl von Begriffen, die mit Charakter zu tun haben. Wir umschreiben das in unseren Übersetzungen. Wir sagen, wir sprechen von guten Sitten, wir sprechen von Tüchtigkeit, von Bewährung. Und diese Bibelstelle möchte ich ganz kurz vorausstellen aus Römer 5. Ich möchte heute nochmal über diesen Abschnitt sprechen. Römer 5, Vers 3 und 4. Dort heißt es nicht allein aber das, also dass Christus, dass wir durch Christus das Heil haben, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Wir freuen uns, wenn wir in Prüfungen kommen, wenn es uns, ja fast schon gesagt, wenn es uns schlecht geht, wenn wir mit Herausforderungen zu tun haben. Warum? Weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Und hier übersetzt die NIV, die New International Version, die übersetzt hier, Geduld bringt Charakter. Charakter, aber Hoffnung. Und ich sage euch, das Charakter, das wird das Thema heute sein, das ist viel mehr als nur ein Wort. Charakter, das ist eigentlich das, worum es geht in unserem Leben, mit unserer Persönlichkeit. Und unsere Persönlichkeit erkennen unsere Brüder und Schwestern und Freunde eigentlich hier sonntags nicht. Hier sonntags, da sitzen wir alle, da zeigen wir uns von unserer besten Seite. Wir singen zusammen Lieder, wir lächeln freundlich, jedenfalls die allermeisten. Selbst ich, ja, bei der meisten habe ich so einen Grimbart-Ausdruck, aber wenn ich, so, aber ich kann auch freundlich lächeln. Aber wer ich wirklich bin, das kann euch eher meine Frau sagen, denn das spielt sich ab zu Hause im Wohnzimmer. Seht ihr? Und dieser wirkliche Mensch, um den geht es. Dieser wirkliche Mensch, sie hat mich vorhin, ich sage euch das, sie hat mich vorhin gekrault, als ich im Auto hier nach Nürnberg fuhr, das war so bei Ford, da hat sie so ihre Hand in meinen Nacken gelegt und das vor Zeugen, die Ines saß hinten und der Zack. Und sie hat meinen Nacken gekrault und hat gesagt, du bist schon viel weicher geworden. Nach 38 Jahren harter Arbeit und da soll einer sagen, ja, also zum Thema, so viel zum Thema Geduld und Durchhaltevermögen und Ausdauer. Du bist schon viel weicher geworden. Aber ihr Lieben, Gott geht es genau darum, wenn wir mit dieser Fülle von Bibelstellen, wenn wir mit diesen ganzen Seminaren, die wir besucht haben, wenn wir uns einersetzen, mit dem Ganzen auseinandersetzen, zum Beispiel in der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden und peng, ich gehe um die Ecke und zack, passiert was in meinem Leben, wo ich sofort Angst habe, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, wo ich auch ungerecht behandelt werde, über nicht nur in einer Situation, sondern über mehrere Tage, vielleicht mehrere Wochen. Vielleicht für mich unabsehbar, wo ich in einer Situation stehe, wo ich einfach sage, das kann doch nicht sein, wo ist mein Gott? Und genau darum geht's, dass wir zubereitet werden, verändert werden in unserem Herzen, dass uns bestimmte Dinge nichts mehr ausmachen und dass wir in dieser ganzen Auseinandersetzung und in diesen ganzen Widrigkeiten, dass wir uns dadurch bewegen und dass wir sogar noch andere an der Hand nehmen können und sagen, komm mit, da gehen wir jetzt zusammen durch. Um das geht's im Leben. Denn wir sind, und da habe ich ein Zitat mitgebracht, ihr Lieben, von einem, ist kein Christenmensch, aber es ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Jemand hat gesagt, er sei der erfolgreichste Investor des 20. Jahrhunderts gewesen, und zwar Warren Buffett. Soweit ich weiß, ein Milliardär. Und der schreibt hier etwas, und ich habe neulich gesagt in meiner Predigt, also wir achten ja, also wir meine ich jetzt meine Generation, nur bedingt auf Hochschulabschlüsse, auf die Noten. Wie gut hat einer seinen Bachelor gemacht oder seinen Master? Für die allermeisten zählen die Noten, die heute Einstellungen vornehmen, die Personalschulungen hinter sich haben. Und manch einer hat schon den Kopf geschüttelt von Entscheiderkollegen, wenn ich gesagt habe, wonach ich entscheide, ob ich jemanden einstelle. Ja, ich schaue mir die Noten an, aber ich schaue seinen Lebenslauf an, ich schaue auch die Hobbys an, aber dann schaue ich mir ganz besonders im persönlichen Gespräch an, im Vorstellungsgespräch. Und da geht's nicht um, ob er jetzt Bits und Bytes dressieren kann, ob er da super, irgendein super Zeugnis hat, ein Summa Cum Laude Abschluss vor irgendeiner Uni in irgendeiner Disziplin, sondern er spricht mir aus dem Herzen. Warren Buffett, hört zu, was er sagt. Ich empfehle bei Einstellungsgesprächen auf folgende Charaktereigenschaften zu achten. Doppelpunkt. Integrität, Intelligenz und Tatendrang. Wenn erstere nicht vorhanden ist, die Integrität, werden die beiden anderen vernichtende Wirkung haben. Und da kann ich euch sagen, ja. Wenn es uns nicht gelingt, integre Menschen um uns zu gruppieren, egal ob es am Arbeitsplatz ist, in der Gemeinde, in der Arbeit, die wir tun, im Freundeskreis, dann wird sich die Intelligenz und ihre ganze Kompetenz gegen uns richten, wenn der Zeitpunkt da ist. Das Wichtigste ist die Integrität eines Menschen. Nun habe ich die Bibel untersucht nach Integrität und wiederum nur in den englischen Übersetzungen hervorragende Stellen gesehen mit Integrity. In der Lutherbibel findest du Integrität nicht. Ja? Und es ist interessant, wie Integrität da übersetzt wird. Und das ist eine Eigenschaft, wenn man sich das alles so durchliest, Integrität. Das ist genau das, was mit uns passiert hier innen drin. Wenn wir uns im Neuen Testament bewegen und der Heilige Geist uns von innen verändert. Wenn das wirksam wird, wovon der Apostel Paulus im Epheserbrief spricht, im Galater, von den Früchten des Geistes, von den Früchten des Fleisches. Das klingt alles sehr heilig, beziehungsweise alles sehr, ja, es ist ja ein geistlicher Rahmen, das Neue Testament. Aber genau das ist der Punkt, dass es uns, wenn, das wird enorm spannend, wenn das in unser Wesen eindringt. Und ich habe euch mal das hier für heute vorbereitet. Inhaltlich, wie gesagt, ist es nicht von mir, sondern was Lenny vorträgt dort in den Kursen. Übrigens, wir haben jetzt auch eine Einladung gekriegt, eine Terminbestätigung für den 4. oder 11. März. Dürfen wir so eine Serie machen durch Simons Mitwirkung hier an der Friedrich-Alexander-Universität vor den IT-Studenten, dürfen wir so einen Workshop machen. Also 4 Stunden lang genau über diese Soft Skills zu sprechen. Und ich habe es bei uns unserem Vorstand vorgetragen, und der wird auch mitkommen, einer der Vorstände. Wir haben da zweiköpfigen Vorstand, der wird sich mit reinsetzen und das auch anhören. Weil wir wissen heute, wie wichtig diese sogenannten Soft Skills sind, diese, nicht das Fachwissen, sondern die soziale Kompetenz, die Charakterkompetenz. Jemand sagt, Charakter ist das Lebensfundament einer Person und ihr echtes inneres Aussehen. Nicht das Lächeln, das Siegerlächeln, oder mich hier, wenn ihr seht, nur mit Schlips und Kragen, ihr solltet mich mal sehen, wenn ich in der Unterwäsche daheim rumlaufe oder im Wohnzimmer sitze. Wollt ihr nicht sehen? Nee. Ja. Okay, also schaut er aus wie eher wie ein, ja. Also, das echte innere Aussehen, ihr Lieben. Nächster Punkt. Charakter. Ist, wer wir sind, wenn niemand zusieht. Und das weißt nur du. Und deswegen wundere dich nicht, wenn Dinge passieren, du sagst, du bist Christ und du liebst doch den Herrn und du glaubst jetzt schon so lange, aber hier und da und dort sind keine Veränderungen. Dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass möglicherweise du dich in bestimmten Punkten, vielleicht nur in einem ganz entscheidenden, nicht verändern ließest. Durch Gott. Es ist nicht so, dass wir uns selbst verändern können. Das Neue Testament spricht ganz klar davon. Es ist der Heilige Geist in uns. Epheser 3, Vers 20 ist eine Stelle davon. Die Kraft, die in uns wirkt. Es ist der Heilige Geist in uns, der uns verändert. Aber wir müssen die Bereitschaft ihm geben. Wir müssen durch unsere Willensentscheidung sagen, Herr, bitte, verändere mich. So mag ich nicht mehr reagieren. Wie ich das letzte Mal reagiert habe, wie ich vor 5 Minuten reagiert habe in der Auseinandersetzung mit meinen Kindern, mit meinem Sohn, meiner Tochter, mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinem Arbeitskollegen. Ich mag so nicht mehr sein, aber bitte veränder du mich. Ich selbst kann mich nicht verändern. Ich kann Vorsätze haben und ich habe es immer wieder gemerkt, ich habe alle möglichen Vorsätze gehabt und über kurz oder lang alle möglichen Vorsätze auch immer wieder gebrochen. Aber wenn ich mich Gott stelle, geistlich, und ich sage, Herr, veränder du mich. Und ich will wirklich diese Veränderung in meinem Charakter. Ich will, das heißt, mich anders entscheiden, wenn ich wieder in die gleiche Situation komme. Ich will mich anders verhalten, wenn ich wieder in die gleiche Situation komme. Dann tut das der Geist Gottes. Dafür gab es Pfingsten. Er kommt als Tröster. Er kommt aber auch als Beistand. Parakletos ist die griechische Vokabel im Neuen Testament für den Heiligen Geist. Beistand. Beistand im Sinne von Anwalt, Verteidiger. Er verteidigt mich. Aber er ist auch der, der mich verändert, der mich von innen heraus umgestaltet, der mich zu dem macht, was Gott möchte, dass ich bin. Dass ich der Charakter werde, der von Gott gewogen wird und für gut befunden wird, wenn niemand zusieht. Preis den Herrn. Charakter zeigt sich im alltäglichen Verhalten, in den Gewohnheiten und unter Druck. Und das erlebe ich immer wieder. Die meisten von euch arbeiten ja auch, und da wisst ihr, unter Druck. Es gibt Tage, da als ob sich alle verabredet haben. Sie sind alle hinter dir her, ja, und es läuft so ziemlich alles schief. Man wird dumm angeredet, völlig unberechtigt. Kurzum, man kommt unter Druck und wie verhalte ich mich da? Schlage ich auf meine Umwelt ein? Mein Chef oder meine Chefin rüffelt mich. Denk mir, das ist völlig ungerechtfertigt. Gehe ich dann hoch in meine Etage und sage mir, so, jetzt hau ich alle, wie sie hier sind, kurz und klein. Es gibt solche Menschen, es gibt solche Männer wie Frauen. Keine Rücksicht, die kriegen eine Niederlage, sie erfahren einen Schlag, einen Seitenhieb und danach teilen sie reichlich aus nach unten. Ihr Lieben, das sind nicht die, die Gott sich vorstellt, die im Neuen Testament ihn erkennen als den Erlöser in dieser Welt. Das sind nicht die Menschen. So sollen wir nicht sein. Da sollen wir nicht mitmachen. Unter Druck sollen wir standhalten. Standhalten wie jener U-Boot-Kommandant. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, als dieses U-Boot am Sinken war in diesem Film, das Boot. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Aber genau das ist der Druck. Das Ding geht unter, es dringt Wasser ein, die Messgeräte funktionieren nicht mehr. Und alle laufen panisch in dem U-Boot, weil sie wissen, sie gehen jetzt dem Tod entgegen. Außer ein Mann, der bleibt die Ruhe. Ich in Person... Wir werden bald so weit sein, dass wir hier auch ein Internet haben, das funktioniert. Dann kann man so Videoclips einspielen. Diese Situation aus dem Film, das Boot, das muss man sehen. Dieses Chaos, dieses Geschrei, die Angst ist den Leuten im Gesicht abzulesen. Nur einer bleibt völlig ruhig, der Kapitän. Er sagt, bringt mir die Pläne. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, sie kommen raus aus der Situation, sie tauchen wieder auf, das Boot kann wieder auftauchen, er bringt das fertig, dass er die Schotten dicht macht und so weiter, verschiedene Maßnahmen, aber er hat entscheidende, die Ruhe, die er hat. Und diese Ruhe, die brauchen wir, wenn um uns herum alles, dieser Druck, der auf uns ausgeübt wird, egal wodurch, durch Anforderungen von uns selbst, durch Terminverpflichtungen, was auch immer ist, ihr Lieben, diese Souveränität, dieses Durchatmen können und sagen, nee, Moment, ich bleibe jetzt ganz ruhig. Und der Kapitän, der kam nicht als dieser souveräne U-Boot-Kommandant auf die Welt. Das war hartes Training. Er hat es gelernt. Auch für uns ist es, habe ich glaube ich das letzte Mal erwähnt, hartes Training. Es ist nicht leicht, gläubig zu sein. Es ist nicht leicht, seinen Glauben zu vertreten in einer Welt, wo man umgeben ist, überwiegend von Atheisten und von Humanisten. Es ist nicht leicht zu sagen, ich glaube an den auferstandenen Christus im Geschäftsleben, auch in einer Besprechung. Sagen, nee, das geht mir zu weit. Da wird jetzt hier versucht, mit Wahrheiten zu arbeiten, die es eigentlich gar nicht gibt. Hier passiert jetzt so ein Täuschspiel, ihr Lieben. Gott wünscht sich Männer und Frauen in diesen Tagen, die den Mut haben, auch zu ihrem Glauben zu stehen. In einer der nächsten Predigten aus dieser Serie werde ich ein Zitat bringen von Nelson Mandela. Ich möchte es heute kurz erwähnen, weil es mich so begeistert hat. Und das könnt ihr dann ruhig ein zweites Mal hören. Nelson Mandela hat gesagt, eins habe ich gelernt in den über 30 Jahren auf Robben Island. Das war die Gefängnisinsel vor Kapstadt, wo er ja jahrzehntelang sozusagen eingesperrt war. Angst ist nicht die Abwesenheit, Entschuldigung, Mut. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mutig ist, wer die Angst überwindet. Wow. Ich habe mir das durchgelesen und dann denkt man an diesen Mann zwangsläufig, was hat er erlebt? Und dann habe ich einen Videoclip angeschaut, wo die ganze Welt kondoliert hat, Staatspräsidenten, als er starb, wie sie jeder ihn beschrieben hat. Jeder völlig anders, jeder hat ihn völlig anders wahrgenommen. Aber ich kann sagen, da hat die Welt einen Mann wahrgenommen, der ganz offensichtlich einen Charakter hatte, der eine Persönlichkeit war, wo alle sagten, wow, der Mann, mit dem Mann zusammen zu sein. Ich habe einen anderen Videoclip gesehen, wie heißt dieser schwarze Schauspieler, der ihn gespielt hat? Morgan Freeman. Sagenhaft. Er ist in einem Interview mit so einem jungen Sportler und der fragt ihn, was muss ich denn tun, wie kann ich denn Leute motivieren, dass sie... Dann sind wir bei Motivation, dass sie das tun können und hervorbringen, was sie sich selber nicht zutrauen. Und ihr Lieben, das können nur gute Leiter, das können nur Persönlichkeiten, die integer sind. Das können nur Männer und Frauen, die den Charakter haben, diesen authentischen Charakter. Die müssen nicht fehlerfrei sein, überhaupt nicht, wenn wir noch die nächsten Male drüber reden und sprechen. Es geht um die Integrität, es geht um die Glaubwürdigkeit und um die Authentizität eines Menschen, egal ob Mann oder Frau. Und ich bin fest davon überzeugt, diese Menschen, das sind diejenigen, die Jesus Christus kennen, den auferstandenen Gott, die eine Beziehung mit ihm haben und die es gelernt haben, diese ganzen Bibelverse und die biblischen Wahrheiten in sich reinzulassen und nicht aufgeben zu forschen. Gott, wie kriege ich das umgesetzt in meinem Leben? Bin ich zu Hause der Couch-Potato, der vor dem Fernseher sitzt? Okay, oder bin ich der Papa, wenn es sein muss, der Vater, der Ehemann, der wer auch immer. Also, Talent hat man oder nicht. Es ist von Gott gegeben oder nicht. Charakter dagegen ist etwas, was durch unsere persönlichen Entscheidungen Gott gegenüber in uns eingearbeitet wird. Charakter ist entscheidungsabhängig von unseren Entscheidungen. Und was die wenigsten realisieren, wahrscheinlich auch die wenigsten unter den Christen, gerade den Jungen. Ich wünsche mir, heute wären ein paar hier, die ich heute nicht sehe, die sind ja in ihrem wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Aber als ich diese Passagen gelesen habe, musste ich an sie denken, die jetzt heute nicht hier sind. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass es dennoch auch diejenigen anspricht, die für diese Frage schon eine Antwort haben. Nämlich, hier heißt es, Charakter stellt die Weichen für deine Berufung. Oh, immer wieder, wie lang eigentlich, die Berufung ist ein Thema, die Frage nach der Berufung, das uns immer wieder, mit dem wir immer wieder zu tun haben. Meine Frau genauso wie ich, dass wir mit jungen Menschen reden und sagen, oh, was ist meine Berufung? Oh, was ist meine Berufung? Wo geht's hin? Und ich sag dir, deine Berufung, sie hängt direkt und unmittelbar zusammen mit deinem Charakter. Gerade als Christ, wenn du glaubst an den Gott, an den Auferstandenen, wenn du das glaubst, wenn du das mal für dich, wenn du dich mal für ihn entschieden hast, dann kommst du in Situationen, wo dein Charakter geformt wird. Und diese Situationen, heute spricht man von sozialer Intelligenz und von sozialer Kompetenz, ist meine persönliche Erfahrung und auch meine persönliche Meinung, das findet statt im Umgang miteinander. Deine Berufung, wenn du für Gott zum Beispiel zur Verfügung stehen willst, ihm dienen willst, dann brauchst du einen Charakter, der gewisse Minimalanforderungen hat. Diese Minimalanforderungen, zum Beispiel ein guter Ruf. Ich werde euch nachher noch ein paar Bibelstellen noch mit euch teilen zu diesem Thema. Einen guten Ruf für Charakter und Integrität gewinnt man über viele Jahre. Es dauert Jahre, bis Menschen so viel Vertrauen haben, dass sie dir folgen. Wenn du den Ruf hast, du willst eine Gemeinde bauen, du willst Pastor werden oder Prediger sein, dann musst du dir drüber im Klaren sein, Gott wird dich an deiner Integrität, an deinem Charakter, wird er dich zubereiten und vorbereiten. Er wird an dir arbeiten und die Frage ist, lässt du ihn an dich ran? Zelebrierst du dein Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne diese vier? Oder sagst du, Gott, ab sofort geht es nicht mehr nur um mich, es geht um dich. Du durch mein Leben. Aber dann wird's tough. Dann wird Gott dich ja formen. Und ich bin dankbar, dass ich das damals gesagt habe, denn er hat mich geformt. Es hat viel gekostet, aber es hat viel gebracht. Und es ist nicht nur so, dass man für etwas einen, dass man sagt gerne, oh, dafür lohnt sich's zu leben. Für diese oder jene Aufgabe, für diese oder jene Vision in meinem Leben. Aber ich sag dir, wir brauchen auch etwas, wo sich's lohnt zu sterben. Wo wir sagen können, wenn wir in die Enge gedrängt sind, oh, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt, aber Gott, ich will dir vertrauen weiter. Wie so oft, wie wir zitiert haben, auch Lennart das letzte Mal im Café, Lennart Forstmann. Mein Vater, Gott im Himmel, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das wird uns immer wieder aus uns rausgerungen. Und wenn wir nicht so weit sind, kommen wir in die Warteschleife. Aber Gott kann nicht anders. Nicht, weil er uns quälen will. Er braucht Männer und Frauen mit dieser Güte, mit diesem Siegel, mit dieser Qualität. Ein guter Ruf für Charakter, einen guten Ruf für Charakter und Integrität gewinnt man über viele Jahre. Aber, steht hier auch, in nur einer Sekunde kann man ihn wieder verlieren. Ich erinnere mich an das Interview von diesem, wie hieß er, Barschel, schleswig-holsteinischer Ministerpräsident. Plötzlich wurde er gefunden als Selbstmörder, angeblich Selbstmörder. Bis heute ist ja ungewiss, die Angehörigen meinen, er wurde umgebracht, weil er in irgendwelche anderen Geschäfte verwickelt war. Aber das Entscheidende war, ich würde es euch gern vorspielen, aber wir arbeiten fleißig dran, dass das noch kommt. Er gab eine Pressekonferenz und da hatte der ganzen Welt öffentlich, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, also nicht irgendeiner, eine Person von Integrität. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Der ganzen Journalie, Fernsehen, Funk, Radio und dieses, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ging Monate, Jahre später noch, hat man das immer wieder gezeigt, weil man nämlich festgestellt hat, dass er gelogen hat. Er hat gelogen. Über Jahre eine integre Persönlichkeit, eine hervorragende politische Laufbahn, exzellente Schulnoten, ein Vorzeige, Mustermann, eine Persönlichkeit. Mit diesem einen Satz, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort und diese Arroganz, dass es ja wahrscheinlich nicht rauskommt, die Wahrheit. Das hat ihm so gefällt, dass die ganze Integrität mit einem Schlag weg war. Und man weiß nicht, hat er sich umgebracht in dem Hotel in der Schweiz oder wurde er umgebracht? Also, ein guter Ruf, ihr Lieben. Oh. Ein guter Ruf ist auch ganz schnell weg. Gott weiß das. Er weiß, wie empfindlich du bist, wie empfindlich ich bin, wie empfindlich unsere Seele ist. Deswegen ist es ein Werk des Heiligen Geistes in uns. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, unsere persönlichen Entscheidungen, unsere Willensentscheidungen, ihm aufzumachen, die Tür aufzumachen, seine Wirkungen, das treffen wir. Und da müssen wir oftmals über unseren eigenen Schatten springen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist eine schwere Übung, über einen eigenen Schatten springen, aber mit Gott geht's. Guter Charakter bedeutet, dass man jemandem vertrauen kann. Letzten Endes werden Menschen nur jemandem folgen, mit jemandem Geschäfte machen oder sich für jemanden einsetzen, dem sie vertrauen können. Um das geht's. Wenn wir unsere Freunde, die heute vom Krieg fliehen, aus Syrien oder aus dem Irak, die nur zum Teil mit ihren Familien hier sind, wisst ihr, was sie zuallererst brauchen? Das sind nicht Bibelstellen. Die brauchen zuallererst Freunde. Die brauchen Menschen, Männer und Frauen, die sie an der Hand nehmen, die sie in den Arm nehmen, die aufrichtig zu ihnen sind und sagen, hier ist Hilfe. Mich hat es so berührt, das eine oder das andere Zeugnis, wo sie kamen und sagen, die geben uns ein Dach über den Kopf, sie geben uns Essen, sie versorgen uns und sie sind total anders als das, was uns in den Moscheen gepredigt wurde. Ihr Lieben, aber nicht nur dort, nicht nur die brauchen uns, auch die hochentwickelten Büroetagen, die Entwicklungs-, wie sagt man, Labors, dort wo Hightech entwickelt wird, überall braucht man uns als Christen. Aber mit einem Charakter, nicht den wir uns selber festlegen und bestimmen. Jawohl, Amen. Sondern den der Geist Gottes in uns wirkt. Ich fasse zusammen aus dieser Lehre von diesen Soft Skills und das bin so begeistert, dass sich Studenten danach ausstrecken. Ich habe es das letzte Mal gesagt, von den 700 Internationals haben sich 50 für diesen Kurs eingetragen, freiwillig. Alle anderen 650 konzentrieren sich aufs Fachwissen. Die lassen sich weiter voll zuschütten, ist ja auch wichtig, wird ja auch abgefragt. Jurastudenten, Medizinstudenten, Wirtschaftsstudenten und was weiß ich noch für Studenten. 50 sagen, nee, ich möchte auch hier was hören, was ich gerade euch predige. Das, was für uns, was das Herzstück ist eigentlich unseres Glaubens. Denn wir wünschen uns ja Veränderungen. Wie oft singen wir, Herr, veränder mich. Okay. Also die vier Kernstücke des Charakters werden wie folgt zusammengefasst. Und ich kann sie alle ganz dick unterstreichen und euch nur warm ans Herz legen, in diesen vier Kernstücken euch zu trainieren und auch Gottes Hand zu erkennen, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle geschüttelt werdet oder wenn ihr ins Wanken kommt. Dann ist Gott am Arbeiten und sagen, boah, sehr gut, ihr seid auf der Ideallinie. Wenn in diesen Bereichen nichts passiert bei euch, dann fast schon ein Alarmsignal. Dann ist irgendwie, dann seid ihr euch schon so eingenebelt, dass ihr gar nicht mehr merkt, dann zelebriert ihr euch selbst. Selbstdisziplin, Nummer 1. Die Stärke, das Richtige zu tun, sogar wenn man sich nicht danach fühlt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo so wichtig ist, wie wir uns fühlen. Ihr Lieben, und das hat mit Selbstdisziplin, mit Gefühl gar nichts zu tun. Die Bäuche werden dicker von uns, ja, wenn wir danach tun, wie wir fühlen, weil dann würde ich nämlich gerne Schweinebraten essen und Kloß. Aber die Selbstdisziplin sagt mir halt, du musst weiter abnehmen, also es gibt dann halt wieder so einen Fisch, ja, und Salat. Kann ja auch schmecken, aber hier in Franken, ja. Wichtig ist, Grundwerte zu haben, als fester Charakter. Grundwerte. Denn Grundwerte, wenn du hast, die ordnen und strukturieren das innere Leben eines Menschen. Du brauchst einen Glauben an elementare, grundsätzliche Dinge. Ich meine, da sind wir als Christen im Grunde mehr oder weniger schon privilegiert. Wir haben es pfundweise. Grundwerte, die wir vermittelt bekommen durch das Wort Gottes. Sie ordnen und strukturieren das innere Leben und mit dieser inneren Ordnung kann man fast alle Situationen und Erschütterungen bewältigen, die das Leben mit sich bringt. Wer diese festen Überzeugungen hatte, das war einer von vielen, also Churchill wurde ja nun schon öfter von mir genannt, aber wir haben auch einen Deutschen, mehrere Deutsche. Zum Beispiel, wer für mich in dieser Hinsicht ein Vorbild war, das war Helmut Schmidt. Wie der Hamburg durch diese extreme Krisensituation gebracht hat und wie er sogar Hubschrauber angefordert hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Militär, was gar nicht möglich war, weil Deutschland ja gerade aus den Nachkriegswirren kam, die waren gar nicht autorisiert, aber er hat seiner Integrität willen, seiner persönlichen tiefen Überzeugung bestimmter Grundwerte. Und hier war es einfach ein Katastrophenfall. Das war für ihn außer Frage. Viele Menschen waren bedroht. Und das war für ihn der Motor, das war für ihn, da war er unerschütterlich und da hat er sich durchgesetzt. Und das ist etwas, wo, wenn Sie die Namen Helmut Schmidt hören, viele Menschen noch damit verbinden. Besonders die Hamburger, quer durch alle Parteien, das da ehren sie diesen Mann als einen Mann, der nicht den Politiker, sondern den Mann mit Integrität und Charakter, der sie durch diese schwere Situation geführt hat, erfolgreich. Drittes Kernstück des Charakters ist unsere Identität. Ganz wichtig. Und zwar die Identität, wie wir uns selbst sehen. Diese Identität und das Selbstbild, das wir über uns haben, bestimmt, was wir tun und was wir nicht tun und wie wir uns dabei verhalten. Welche Identität haben wir? Was glauben wir? Glauben wir das, was andere über uns sagen? Richten wir uns ständig nach dem, oh, wenn ich jetzt, das muss vorsichtig sein, weil der und die ist im Raum und oder ich muss mich jetzt so und so verhalten, weil das wird ja schließlich von mir erwartet. Ich sagte, das gibt in jeder Beziehung, in Ehen, in jeder Familie gibt es große Probleme, wenn man anfängt Erwartungshaltungen des anderen einfach zu immer sich danach zu richten. Es gibt aber auch Probleme, wenn man Erwartungshaltungen anderer nicht erfüllt bis zu einem gewissen Maß. Das heißt, diese Erwartungshaltungen sind ständig da, ausgesprochen oder unausgesprochen. Und in einer guten Beziehung spricht man darüber. Und dann fängt man vielleicht an, auch die Grenzen zu versetzen und sagt, ich muss meine Erwartungen hier an dieser Stelle in der Tat zurücknehmen. Da geht's zu viel um mich. Oder, ja, ich respektiere das. Du kannst deine Grenzen gerne erweitern. Auch auf meine Kosten, aber das ist, was wichtig ist. Aber das kann ich nur, wenn ich eine Identität habe. Wenn ich weiß, wer ich bin. Paulus sagt, ich bin, was ich bin. Gott sagt zu Mose, ich bin, der ich bin im Dornbusch. Was sagst du? Bist du, der du bist, von Gott geschaffen? Wie wir vorhin gehört haben, von Ihnen ist ganz kurz, jeder einzelne von uns ist einzigartig, das ist so. Von Gott geschaffen, weil er dich liebt. Weil du ein Gedanke von ihm warst, hat er dich hervorgebracht als Menschen. Diese Identität zu pflegen, zu kultivieren, ist eine der wichtigen Herausforderungen, wenn wir über die Kernstücke des Charakters reden. Und der Glaube an den auferstandenen Christus, der Glaube an Pfingsten und dessen, was da passiert ist, den Heiligen Geist in uns, der hilft uns, in dieser Identität auch heil zu werden. Und der vierte Punkt, Integrität. Und das ist etwas, eine von Ehrlichkeit und starken moralischen Prinzipien geprägte, feste und unteilbare innere Haltung. So wird es aus dem Oxford Dictionary übersetzt. Ich wiederhole es nochmal. Eine von Ehrlichkeit und starken moralischen Prinzipien geprägte, feste und unteilbare innere Haltung. Ich werde eine der nächsten Male darüber sprechen im neuen Jahr über Integrität, vielleicht noch ein bisschen tiefer, über Identität. Wir werden diese Punkte alle ansprechen. Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Bibelstellen, wo wir sehen, wie im Deutschen das übersetzt wird. Und im Englischen die englischen Übersetzungen sprechen ja alle von Charakter, sind modernere Übersetzungen. Und ich kann das alles unterstreichen. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsstellen, Sprüche 12, Vers 4, eine tüchtige Frau. Die englische Übersetzung spricht von a woman with a noble character. A noble character. Eine tüchtige Frau ist ihres Mannes Krone, aber eine Schandbare ist wie Eiter in seinem Gebein. Aber solche haben wir hier nicht. Ich sehe keine weit und breit. Ich sehe nur tüchtige Kronen. Halleluja. Eine hochinteressante Bibelstelle, Markus 12, Vers 14. Lehrer, sagten sie scheinheilig, die Pharisäer, zu Jesus. Wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund. Ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Nein, du sagst frei heraus, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Deshalb verrate uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuer zahlen? Der Punkt hier ist, du redest den Leuten nicht nach dem Mund. Im Englischen heißt es, Teacher, we know that you are a man of integrity. Wir wissen, du bist jemand von Integrität. Nicht nach dem Mund zu reden heißt, integer zu sein. Nicht das zu sagen, was man weiß, was der andere hören will, sondern dass man das sagt, und da erinnere mich an einen Vorgang von einem Entscheider in einer sehr hohen Position, der gegen den Rat seiner engsten Berater gesagt hat, nein, ich sage jetzt hier die Wahrheit, auch wenn es mich belastet, aber ich schreibe das so, wie es ich vertreten kann. Und die Berater haben gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen es anders. Es ist hinterher, zwar im ersten Moment hatte sich die Situation verschlimmert, im zweiten und dritten Moment hat sich alles aufgelöst und hinterher, was übrig blieb, war, dass man eigentlich jemanden gesehen hat, der, obwohl er sich selbst belastet hat, obwohl er sich selbst mehr oder weniger angeklagt hat, dann fast angeklagt wurde, er aber selber das alles auf sich und über sich ergehen ließ, um den einen Punkt willen, seiner persönlichen Integrität. Mit anderen Worten, auch wenn ich blamiert dastehe, genau, was soll's, so what? Ich möchte morgens wieder in den Spiegel schauen können und sagen, ja, das ist der Harald, den ich kenne. Das ist nicht der für einen kurzen Vorteil oder für ein angenehmeres Leben oder für was auch immer da so sich verkauft hat oder geduckmäusert hat oder einfach nachgegeben hat. Du darfst deine eigene Meinung haben. Du musst deine eigene Überzeugung haben. Du darfst falsch liegen in dem Punkt. Aber wichtig ist, dass du deine Glaubwürdigkeit daran nicht bindest und dann verlierst, indem du das aufgibst. Ich habe das immer wieder gemerkt, die wohltuendsten Erfahrungen für mich persönlich war der Umgang mit Menschen, die manchmal vielleicht grausam waren, in gewisser Weise kantig und vielleicht auch schwierig zu ertragen, aber sie waren authentisch. Man dachte, da kann ich hingehen, wenn ich Sorgen habe oder wenn ich ein Problem habe. Zu dem oder zu der kann ich gehen. Die nützt es nicht aus oder macht mich dann, wie sagt man, also die to blame, dass ich mich hinterher schämen muss oder mich schlecht fühle. Ihr Lieben, und diese ganze Kompetenz tragen wir in uns. Das ist das, wenn Paulus und in den ganzen Briefen schreibt, wenn von Geduld, von Freude, von Frieden, von Veränderung unseres Sinns in Römer 12, Vers 1 und 2, geht nicht konform mit den Mustern und den Denkweisen dieser Welt, sondern lasst euch verändern. Um das geht's. Und das sind alle Situationen, in die wir kommen, ihr Lieben, die nicht einfach sind. 1. Korinther 15, Vers 33, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Im Englischen wird hier wieder das Wort Charakter verwendet. Schlechter Umgang verdirbt den Charakter. Du und ich, wir müssen auch zeitweise, dann wahrscheinlich jetzt weniger, aber der eine oder andere mehr, seinen Umgang überprüfen. Hast du Menschen um dich herum, die den Glauben mit dir teilen, die dich ermutigen, die dir sagen, du bist einzigartig? Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Du bist von Gott geschaffen. Du bist nicht zufällig hier. Oder hast du Menschen, die von dir absaugen und die dich in Frage stellen, die dich ausnutzen? Überprüf das. Und für das Ältestenamt zum Beispiel gibt es eine ganz hohe Anforderung. Aus Titus 1, Vers 6, da heißt es, für das Ältestenamt kommt nur jemand von unbestrittener Integrität in Frage, heißt es in der Hoffnung für alle, der seiner Frau treu ist und dessen Kinder gehorsam sind und nicht durch ungehöriges oder rebellisches Verhalten Anlass zur Klage geben. Sie fühlt sich gar nicht angesprochen, ist doch süß, doch schön, preis dem Herrn. Tim ist gar nicht da, ich weiß nicht, den sehe ich jetzt nicht, ist er oben wahrscheinlich. Der ist auch nicht rebellisch, nee, der nicht. Der nicht. Wisst ihr, das ist ein Satz, aber ich kann euch sagen, als Familienvater, so eine Familie zu haben, wo die Kinder nicht rebellisch sind, das ist ein absoluter Segen. Und ich kann nicht mal sagen, dass das ein Verdienst war von meiner herausragenden pädagogischen Fähigkeit. Da bin ich eher ein Antibeispiel für Pädagogen. Bärbel hat da sicherlich den großen Anteil daran. Aber es ist ein Segen. Es ist ein Segen für Eltern, Kinder zu haben, die nicht rebellisch sind. Kinder zu haben, wo man weiß, die lieben einen. Preis dem Herrn. Das ist, ja, von unbestrittener Integrität. Titus 1, Vers 6. Hiob 27, Vers 6, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Da heißt es hier in der englischen Übersetzung Integrity, an meiner Integrität. Und werde sie nicht fahren lassen, mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Es ist das Bild, das man von sich selbst hat, und Integrität hängt ganz eng miteinander zusammen. Weil du immer wieder erleben wirst, wie du selbst andere enttäuscht, wo du feststellst, ja, da habe ich jetzt, ich habe jemanden enttäuscht. Gar nicht mal den engsten Lieben, sondern vielleicht einen Mitarbeiter, einen Kollegen, Arbeitskollegen. Du hast enttäuscht. Aber wie gehst du dann mit dir um? Lässt du es zu, dass die Schuldgefühle dich auffressen? Dass die Schuldgefühle dich immer wieder anklagen? Ich sage, das passiert sehr, sehr häufig. Sehr, sehr viele von uns Christen haben zu tun mit Schuldgefühlen. Mit Selbstanklage. Immer wieder. Wiederholt, dauernd, da geht hier oben dauernd ein Film ab, dauernd ein Monolog, wo es hier immer nur Anklage hämmert. Da kann eine richtige Integrität eigentlich gar nicht aufkommen, weil solche Menschen immer danach sehen, dass sie sich so verhalten, wie es von ihnen erwartet wird. Aber um das geht's nicht. Das heißt, sie sind eigentlich nicht sich selbst, sie selbst, sie leben nicht ihr Original, sondern sie leben eigentlich eine Kopie, eine Mehrfachkopie, weil sie ständig versuchen, jemand anders zu sein, der sie gar nicht sind, sondern sie wollen immer der sein, der, wie sie glauben, der so passt, dass er erwartet wird. Das führt dazu, dass die Originale immer weniger werden und die immer mehr, mit immer mehr Kopien hat man zu tun. Gott will, dass du und ich ein Original sind und dass wir dieses Original auch leben. Das ist ein Herzstück, ein Kernstück im Evangelium. Dass wir das erkennen, dass Gott, der auferstandene Christus, uns zubereiten will durch all das, was passiert in unserem Leben. Und ich sage euch, es gibt keine noch so unwichtige Kleinigkeit. Nichts ist Zufall. Ich möchte euch wirklich den Rat geben, verbunden auch mit der Bitte, euch diesen Prozess mit offenen Augen zu stellen, was der Prozess Leben. Dadurch, dass wir leben, Sauerstoff einatmen und ausatmen, ich weiß nicht, wie viel 100 oder 1000 Mal das Herz schlägt am Tag. Das ist nicht einfach nur so, dass wir dann ab und zu mal was essen, ja, und dann auch und arbeiten und nee, da ist so ein besonderer Plan dahinter. Und der gehört, und Gottes Hauptaugenmerk ist unser Charakter. Das, was wir hier geformt kriegen, das ist meine feste persönliche Überzeugung, in unserer Lebzeit, das nehmen wir mit in die Ewigkeit. Hier wird das Original gemacht. Als Mensch, als Charakter, als integre Persönlichkeit, als einzigartiger Fingerabdruck im Weltall unter den ganzen anderen Menschen in der Schöpfung. Das passiert hier und jetzt und morgen, wenn wir auseinandergehen, vielleicht nachher im Café. Und das möchte ich euch mitgeben, ihr Lieben. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass dieser Charakter und alles, was damit zu tun hat, ist viel wichtiger als Fachwissen. Wisst ihr jetzt, wir haben Programme jetzt zur Verfügung, Datenbank, Software, wir können auf alles Mögliche zugreifen. Wenn man weiß, wie man sich da drin bewegt, in diesen Datenfluten, aber eins kriegen wir nicht hier, auf Knopfdruck, eine integre Persönlichkeit. Wer dazu prädestiniert ist, ist die Gemeinde Jesu. Das ist, bin ich fest davon überzeugt, die neutestamentliche Gemeinde. Mit anderen Worten, du und ich. Lasst uns nicht müde werden, uns diesem Prozess zu stellen und einander ständig ermutigen. Es ist so, genau so. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass wir deine Kinder sind und dass wir Originale sind. Hilf uns dabei, wirklich auch das zu lieben und zu umarmen, die Tatsache, dass wir Originale sind. Und nicht, dass wir das Leben leben von Kopien, dass wir anders sein möchten, nein Gott, sondern dass wir uns ganz kritisch erkennen, in dem Licht, Herr, dass du uns bist und dass du uns gibst durch dein Wort. Und dass wir uns in diesem Licht unsere Bereitschaft hochhalten, zu sagen, hier Herr, komm rein in mein Herz, veränder mich. Mach mich zu dem Charakter, Herr, den du brauchst in dieser Zeit, in der wir leben, in diesem Land, an diesem Ort, wo ich jetzt gerade bin. In Jesu wunderbarem Namen. Amen.